So, jetzt machst du nämlich mal die Begrüßung. So, edgy bitch.
Genau.
Wie jetzt?
Nee, morgen.
Okay. Der Hashimitenfürst. Dieses Mal die Anmoderation von mir. Ich bin Nina.
Premiere. Ich bin der Chris.
Und ich bin der Sebo.
Alle drei zusammen.
Alle drei zusammen.
Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir alle drei zusammen podcasten, sondern das haben wir schon vor...
Ist ja bald schon über ein Jahr her,
Ist über ein Jahr her. Anderthalb Jahre schon fast.
Wahnsinn.
Es war, glaube ich, im November 2012.
Das ist schon ein bisschen her, tatsächlich.
Wow. Da haben wir das erste Mal gemeinsam gepodcastet. Es war das erste Mal, oder? Wir drei zusammen.
Echt? Ich habe da mitgemacht?
Klar. Du warst auch dabei.
Das ist schon so
lange. Vielleicht hast du es wieder verdrängt, aber du warst auch am Start.
Nein, Quatsch, ja. Ja, okay.
Worüber wollen wir denn heute sprechen?
Ja, also das hier ist jetzt eine Art Erklärung, nämlich wir haben damals, 2012, haben wir noch für eine andere Plattform quasi gepodcastet, und zwar hatten wir damals die Idee, dass wir uns einen Verlag raussuchen und den ganz im Detail besprechen, uns alle Spiele angucken, und unsere Wahl fiel damals auf den französisch-amerikanischen Verlag Days of Wonder. Dieser Podcast ist dann allerdings nie erschienen. Und jetzt haben wir uns aber gedacht, der hat uns damals so gut gefallen, der ist doch ganz gut geworden, deswegen wollen wir den jetzt im Nachhinein doch noch online stellen. Ja, und genau das kommt jetzt. Also jetzt, das ist quasi jetzt die Anmoderation für einen alten Podcast. Den könnt ihr euch dann gleich anhören. Der war ziemlich lang damals, der war über 4 Stunden damals.
Oh ja.
Den schnibbeln wir in mehrere Teile quasi. Und ganz zum Schluss machen wir dann aber nochmal einen Ergänzungspodcast. Also einen aktuellen, wo wir uns dann noch mit den Spielen beschäftigen, die seit damals erschienen sind bis heute. Habe ich das alles richtig erklärt?
Das hast du absolut richtig erklärt, genau. Perfekt.
Dann steigen wir jetzt bei unserem Podcast. Wir lassen das ganze Begrüßungsgedöns weg, weil das war eh noch was anderes. Und dann steigen wir direkt jetzt am Anfang ein, nämlich jetzt.
Wir möchten heute einen Verlagspodcast machen. Wir möchten heute über Days of Wonder sprechen.
Richtig, das bietet sich nämlich total an, denn wir haben ja heute 3. Advent. Beziehungsweise jetzt, wo wir es aufnehmen, wenn es ausgestrahlt wird, ist bestimmt schon nächstes Jahr.
Oder die Welt untergegangen.
Falls es die Welt überhaupt noch gibt, wir wissen es ja nicht so genau. Und aber dieses Jahr gab es in Bezug auf diesen Verlag nämlich ein Jubiläum. Der ist nämlich 10 Jahre alt geworden.
Yippie!
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, und das war natürlich ein super Anlass, um mal über Days of Wonder zu quatschen, zumal wir ja sowieso mal einen Verlagspodcast machen wollen.
Ja, wir möchten erstmal mit euch ein bisschen über Days of Wonder im Allgemeinen erstmal sprechen. Wir sprechen ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von dem Verlag. Und später werden wir uns natürlich auch über die Spiele kümmern.
Kenne ich kein einziges von.
Dann können wir die Aufnahme hier beenden.
Ende. Pech gehabt. Nee, aber Days of Wonder im Allgemeinen ist ein ganz schönes Stichwort. Kann man ja vielleicht mal direkt so... um jetzt mal vielleicht so eine schöne Einstiegsfrage in den Raum zu werfen, was Days of Wonders denn so bedeutet für euch?
Days of Wonder bedeutet für mich farbenfrohe Spiele, die oft sehr familientauglich sind, die immer wieder auf den Tisch kommen, die vom Material her total Spaß machen. Und was mich besonders freut, die auch jetzt schon schön auch was fürs iPad entwickelt haben, also eine schöne App, und das finde ich sogar schon mehrere, ja natürlich. Also auch moderner Verlag, der für mich aber absolut traditionsbewusst ist und finde ich große Klasse.
Ja, ich denke auch, also Days of Wonder, die bringen nur Spiele raus, die lassen mittlerweile kein Spiel mehr auf dem Markt, wo die nicht sagen, ja, davon sind sie nicht vollkommen überzeugt, die sind wirklich sehr farbenfroh. Einfach, da ist in der Box ist immer so viel Material, dass man fast darin ertrinken könnte. Und für mich persönlich, ich finde die alle unglaublich thematisch, die Spiele. Also die erzeugen eine ganz eigene, bezaubernde Welt auf dem Spieletisch. Findest du nicht?
Das können die ja quasi so auf jedem ihrer Spielekartons abdrucken, so als Presse für AC.
Ja, wir sind überzeugt.
Ich bin auch noch frei, ich bin käuflich. Ja.
So, nee, jetzt ist hier mal Schluss mit der Lobhudelei. Nee, also ich muss sagen, ich mag ja Days of Wonder auch. Jetzt im Großen und Ganzen mag ich auch den Verlag echt gerne. Für mich steht's auch, ihr habt schon gesagt, im Prinzip toll, immer tolles Material. Natürlich sieht toll aus, thematisch gern. Aber was ich halt auch immer so oft mit Days of Wonder verbinde, ist, dass die Spiele oftmals besser aussehen, als sie tatsächlich sind. Also mit Days of Wonder verbinde ich auch immer mittelmäßige Spiele, die man aber trotzdem gerne spielt, weil sie halt eben krass aufgemotzt wurden und es einfach Spaß macht, sich die Sachen anzugucken. Das Auge spielt nun mal eben bekanntlich doch mit.
Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich mal noch einen genaueren Blick drauf werfen.
Ich denke auch, wenn wir die einzelnen Spiele durchgehen, dann wird auch schon ganz klar, wo wir Vielspieler da Schwerpunkte haben und was dann uns immer wieder dazu bewegt, das ein oder andere Spiel immer wieder aufs Brett zu bringen, auf den Tisch.
Das Spiel aufs Brett zu bringen.
Genau, richtig.
Da fällt mir auch noch ein, was halt gerade super dazu passt. Wisst ihr eigentlich, woher der Name Days of Wonder kommt?
Nein, aber du wirst
ich erzähl's euch gerne.
Das ist nett von dir.
Ich erzähl's euch sehr gerne natürlich. Nee, Days of Wonder steht quasi, also zu Deutsch Tage des Wunders quasi. Und es steht, damit sind die Tage gemeint der Kindheit, die Weihnachtstage der Kindheit, wo man quasi kennen's alle, wo man unterm Weihnachtsbaum saß, Geschenke ausgepackt hat, total geflasht war, alles auspacken wollte, ausprobieren wollte. Und halt zumindest nach der eigenen Aussage des Verlags hat sich Days of Wonder quasi das so als Aufgabe gemacht, diese Tage einem quasi wieder zurückzubringen, dass man auch noch als Erwachsener, wenn man ein Days of Wonder Spiel auspackt, denkt, hey, das sieht ja total cool aus, ich will sofort auspöppeln und alles mal hinstellen, irgendwie auf den Plan und so. Und ja, das ist quasi so der Namensgeber. Finde ich, merkt man auch ganz gut, dass das den ihr Leitmotiv ist. Generell ist ja irgendwie Days of Wonder, wenn man jetzt den Aussagen des Verlags Glauben schenken mag, ist das ja wahrscheinlich der selbstkritischste Verlag, den es überhaupt nur gibt. Also die sagen ja irgendwie, schreiben auf ihrer Seite, bei dieser über den Verlagsseite, dass sie halt immer so hohe Ansprüche an Spiele haben und die kontinuierlich immer weiter steigern und dass da wirklich nur die Crème de la Crème dann auch rausgehauen wird.
Und ich finde aber, dass Days of Wonder, wo du jetzt gerade auch ihre Homepage ansprichst. Ich finde, die Homepage ist klasse. Es ist super schön übersichtlich, kann man die Spiele sehen und ist mit einem Klick dann auf das Spiel oder die Spielereihe, hat man direkt auch die Spielregeln, Kritiken, alles ist super schön aufgemacht, wie die Spiele selbst. Also
das stimmt. Und ja, vor allem auch noch so Hintergrundinfos zu spielen. Ich meine, das bietet ja sonst wirklich fast gar keinen Verlag.
Das passt schon dazu, also, dass sie das sehr ernst nehmen. Finde ich gut.
Und auch zu voll vielen Spielen so Sachen, die man noch runterladen kann. So kleine Goodies oder auch wenn es auch nur Wallpapers sind oder so, dass die halt sowas machen. Das ist wirklich eine coole Idee. Was ich allerdings doof finde an der Seite, dass sie ihre alten, ja gut, nicht alle, aber halt, dass sie manche Out-of-Print-Spiele dann noch wieder rausnehmen. Also, dass man halt eben auf der Seite nicht alle Days of Wonder-Spiele spielen kann, sondern eigentlich nur die man noch kaufen kann quasi.
Ja, gut, stimmt. Aber Teil der Rätsel, das ist ja schon echt alt und da sind immer noch die Hintergrundinformationen vorhanden. Ja, das finde ich echt schön.
Es gilt
schön.
Nicht für alle, aber halt ein paar sind einfach nicht mehr drauf. Ja. Da werden wir jetzt ja gleich auch drauf zu sprechen kommen, gerade die manche frühen Sachen.
Das Geheimnis der Abtei, oder?
Habe ich das gesagt? Was habe ich denn gesagt?
Teil der Rätsel.
Nee, das war ein anderes Spiel.
Das war ein anderes Spiel, anderen, richtig.
Das Geheimnis der Abtei.
Machen wir dann im Podcast über Klöster und Abteien. Alle und zusammen.
Sollen wir anfangen?
Ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja, wir können ja so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erstmal sagen. Wie ist denn Days of Wonder so entstanden? kann ich mal vielleicht ein bisschen was zu sagen. Also bei Days of Wonder ist es so, ja, wir sagen es mal so, damit kommt jetzt direkt wieder mein Nemesis, sage ich so gerne. Französische Namen werden uns heute noch häufiger begegnen. Da bin ich immer maßlos überfordert. Von euch hat auch keiner Französisch gehabt, oder?
Nein, Schule? Latein.
Nee, Latein.
Super, das heißt, ich blamier mich nicht hier in der Runde, aber nur vor allen anderen Leuten, die quasi zuhören. Nee, auf jeden Fall Days of Wonder, natürlich von mehreren gegründet. Jetzt so der Kopf, der dahinter steht, könnte man sagen, ist eben der Eric Hautement. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er so heißt. Ist, wie gesagt, Franzose, der aber schon relativ früh oder in die USA ausgewandert ist, hat da eine 3D-Software-Firma gegründet, Raydream hieß die, und hat, wie gesagt, erstmal in den USA gearbeitet, hat die dann aber wieder verlassen und war dann irgendwie als, keine Ahnung, was weiß ich, Unternehmensberater, irgendwas mit Kapital und so, zuständig, wo er selber gesagt hat, ist ein lukrativer Job, aber mega langweilig. Deswegen wollte er dann irgendwann wieder was machen, was ihn halt ein bisschen mehr anspricht. Und so kam er dann halt zurück zu Days of Wonder, was er dann mit zwei Kollegen, glaube ich, aus eben dieser Softwarefirma auch gegründet hat. Am 1. Oktober 2002 war das. Und hier in so einem Interview hat er halt erzählt, dass sich das alles so ein bisschen dadurch ergeben hat. Das ist ganz interessant, dass er quasi im Winter 2000, 2001 so war in Frankreich im Skiurlaub und hat da Gang of Four, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, das Kartenspiel halt eben wiederentdeckt. Das gab's ja schon vorher, wobei können wir gleich sagen, wenn wir zu dem Spiel kommen, hat das quasi wiederentdeckt, hat sich das gekauft und es hat ihm halt so gut gefallen, er kannte es wohl schon vorher, dass sich halt irgendwie so schon fast als Tradition ergeben hat, dass immer wenn er vom Europaurlaub zurück nach USA kam, dass er halt für Freunde das Gang of Four gekauft hat und denen das mitgebracht hat. Weil das ja halt nur in Europa verlegt wurde und in USA gab es das wohl damals nicht. Und das gab es dann halt irgendwann nicht mehr, war out of print. Und dann hat er sich halt gedacht, so ein gutes Spiel, kann es nicht sein, dass man das jetzt nicht mehr kaufen kann. Hat halt also quasi versucht, sich irgendwie die Rechte zu dem Spiel zu sichern, was dann auch geklappt hat. Und eben auf der Suche nach diesen Rechten ist er dann wohl mit Bruno Fadutti in Kontakt gekommen und der hat ihn zu sich eingeladen, hat gesagt, ja komm mal bei mir vorbei, ich glaube in Paris hat er ja irgendwie eine Wohnung, ist da vorbeigekommen, hat dann ein bisschen mit Bruno Fadutti gequatscht und ja, hat sich dann direkt auch noch von ihm ein Spiel lizenzieren lassen, Drachenfaust war das ja in dem Fall, und dann hat er quasi, glaube ich, auf Grundlage von diesen zwei Spielen dann quasi den Verlag gegründet, und zwar im Jahre 2002 dann quasi. So ist, glaube ich, so ungefähr Days of Wonder entstanden.
Ja, ist aber ganz schön erstaunlich, dass jetzt aus so einem kleinen Kartenspiel so ein riesen Verlag entstanden ist, der jetzt in über 25 Nationen seine Spiele vertreibt.
Das ist interessant, schon, ja, wirklich.
Ja.
Vor allem auch, das ist einfach, das ist ja nicht nur quasi, nee, das war ein blöder Satz.
Macht ja nichts.
Ist auch blöd, wenn man so in der Mitte vom Satz gar nicht so genau weiß, was man eigentlich sagen will. Nee, ist egal. Richtig, ja. Days of Wonder.
Aber der eigentliche Firmensitz ist jetzt in den USA oder ist der jetzt hier eher in Frankreich?
Der ist in den USA. Die Firma wurde auch in den USA gegründet, hat aber auch Büros in Frankreich und die kümmern sich quasi, das ist dann quasi so der... ja, schon wieder,
also, weiß ich nicht. Der europäische Markt wird jetzt...
Genau, also der europäische
Markt von Frankreich
Markt, ja. Und ich glaube auch noch ein bisschen weiter in Richtung Asien, das wird alles so von Frankreich aus gesteuert. Mhm. Und USA übernimmt dann halt Amerika und so Japan, China, das machen die, glaube ich, auch noch. Aber schon so geteilt. Ja, quasi ein Paradebeispiel für Globalisierung und international vernetzte Firmenpolitik.
Was hat der verlangt? Echt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, sollen wir zu den Spielen kommen?
Ja.
Ist ganz nett bei Days of Wonder. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht noch in 10 Stunden hier sitzen, denn der Output vom Verlag ist noch relativ überschaubar, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie einen Kosmos-Podcast gemacht hätten, dann hätten da die zwei Seiten
Kaffee
nicht gereicht. Aber Days of Wonder bringen, wie gesagt, jetzt im Jahr vielleicht, oder sagen wir mal pro Halbjahr, also ich sag jetzt mal unterteilt in Messe, Essen und Nürnberg, in der Regel ein neues Spiel und vielleicht ein paar Erweiterungen, weil sie halt auch einfach von sich selbst sagen, dass sie gar nicht wissen, wie es möglich sein sollte, dass man mehrere Neuheiten rausbringt, ohne dass da dann halt die Hälfte nicht gut ist oder dass man die auch wieder vergisst. Und das ist wirklich so ein Ding. Also wenn ich jetzt überlege, nehmen wir mal Kosmos als Beispiel, die immer zu einer Messe vielleicht 5 bis 7, 8 neue Spiele rausbringen, wie hoch ist der Anteil von Kosmos-Spielen, die man einfach vergessen hat, weil die einfach nicht so gut waren? Kein Jahrgang besteht immer aus 5 bis 8 Highlights. Da sind meistens 1 bis 2 Highlights. Ja. Und andere Sachen, wo man vielleicht sagt, okay, die sind gut, aber nach 2 Jahren interessiert sich einfach keiner mehr dafür. Und bei Days of Wonder Spielen ist das wirklich die Anzahl sehr gering an Spielen, wo man sagt, die kennt heute keiner mehr, weil die einfach nicht so gut waren. Das sind schon erinnerungswürdige Spiele, weil halt natürlich auch immer sehr viel Liebe. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass in die Spiele auch wahrscheinlich mehr Liebe zum Detail reingesteckt wird als in vielen anderen Verlagen.
Das sind auch Sammlerstücke, möchte ich fast sagen. Also bei eBay gehen auch immer noch die alten Spiele ganz gut für einen hohen Preis weg.
Ja. Gut, okay. Dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir uns ruhig mal die Spiele im Einzelnen an, die so rausgebracht haben. Die ersten haben wir gerade schon angesprochen. Ja, los ging quasi alles mit Gang of Four, kann man schon so sagen. Nina.
Ja, Gang of Four, das ist ein Kartenspiel, was ein bisschen funktioniert wie Arschloch. Nur, dass es dann nicht nur so ist, dass man mit der gleichen Karte oder mit einer höheren Karte einfach nur stechen kann, sondern es gibt dann auch noch so eine Poker-Element. Man kann Poker-Kombinationen auch ausspielen und die mit höheren Poker-Kombinationen stechen. Und noch darüber sind dann Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge und Siebenlinge. Also die stechen dann quasi nochmal alles. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon. Erinnert ein bisschen an Tichou, weil man auch am Anfang vom Spiel, am Anfang von einer neuen Runde, der Schlechteste gibt dem Besten seine beste Karte und umgekehrt kann der andere, der Beste, dem Schlechtesten eine Karte geben und so. Aber anders als bei Tichou ist das halt, jeder spielt gegen jeden und keine zwei Teams gegeneinander.
Ja, genau. Die Spiele sind ja auch alle so miteinander verwandt. Also die haben ja alle schon so eine Verknüpfung miteinander. Also Gang of Four ist, glaube ich, das quasi eigentlich genau dasselbe wie Cho Dai Di, wenn ich es mal so wird es, denke ich mal, ausgesprochen. Quasi ein bekanntes, altes chinesisches Spiel. Wobei man muss sagen, von diesen Climbing Games, wie man es jetzt so sagt, also wo man ja nicht klassisch Stiche macht, sondern wo man immer so mit höheren Steigert, Kombinationen ja. sich so versteigert, ja. die sind ja so im asiatischen Raum, so im Bereich China sehr beliebt. Da gibt es sehr viele davon, die da regelmäßig gespielt werden. Und halt eben dieses Gang of Four entspricht eben diesem Cho Dai Di. Und daran hat sich auch Tichou orientiert. Also Tichou ist jetzt... der Vergleich liegt natürlich nah, weil sich die Spiele sehr ähnlich anfühlen. Ist jetzt nicht so ein original asiatisches Spiel, sondern da hat man sich halt an diesen Mechanismen orientiert und da halt eben noch so Sachen wie Joker und Teamplay ja, und sowas und Bombe dazu, dazu geworfen. Genau, aber halt diese Elemente gibt es ja bei Gang of Four so nicht, also dieses Partnerspiel.
Ja, Partnerspiel.
Und der Autor Lee F. Yi kommt aus Hongkong und wie gesagt, also in China sehr beliebt. Nach Europa ist es erstmals, 95 wurde es zum ersten Mal verlegt in Europa von einem französischen Verlag und ist auch bis heute eigentlich so angeblieben. Es wurde immer von französischen Verlagen weiter rausgebracht, wenn wir jetzt mal Days of Wonder als französischen Verlag durchgehen lassen. Und der Name Gang of Four, zu Deutsch die Viererbande, kommt übrigens, die Viererbande war eine Regierungsgruppe irgendwie, also von vier sehr einflussreichen Politikern der kommunistischen Partei in China, die irgendwie während der Zeit von Mao Zedong mitregiert haben. Daher kommt der Name Gang of Four auf jeden Fall. Hat jetzt mit dem Spiel selber nicht unbedingt so viel zu tun.
Ich habe gedacht, das kommt daher, weil man halt mit dem Vierling alles andere stechen kann.
Ja, klar.
Du meinst einfach, das passt. Aber,
nee, ich meine einfach nur, dass Gang of Four nicht, der Begriff nicht extra für das Spiel erfunden wurde, sondern den Begriff gab es halt einfach schon früher.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Macht das denn Spaß? Ist ja vielleicht nicht ganz unwesentlich,
die Frage. Liegt nahe, die Frage, kann man schon mal fragen.
Also mir hat das Spiel schon Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sagen würde, das kommt mir jetzt so oft auf den Tisch. Da fehlt mir einfach dann der Anreiz zu. Etwas unübersichtlich für den Einstieg, weil es gibt ja dann doch schon einiges, was mit dem man das dann immer wieder übertrumpfen kann während des Spiels und... Ja, es kann man halt, aber auch mit vielen Leuten spielen, das muss man ja dann mal positiv dann auch erwähnen.
Wenn mehr als vier kannst du es nicht spielen, nee.
Oh, Entschuldigung, habe ich gerade verwechselt. Ten?
Nee, also es ist halt so wieder das Problem, dass jetzt, ich sag mal, wir halt schon so vieles kennen und gerade Gang of Four ist ja jetzt nicht so ein Spiel wie 23 fällt mir gerade ein, was du sagst, hey, das kann ich mit jedem mal so zwischendurch spielen. Gang of Four ist ja nun auch so eine Art Stichspiel, Climbing Game, das man halt so erlernt und das man dann in den gleichen Runden immer wieder regelmäßig spielt, so wie es halt auch bei einem Tichou ist und wie es halt auch bei einem Skat oder Doppelkopf ist. Mhm. Und da ist natürlich einmal, zum Beispiel, ich kann nur für mich natürlich sprechen, ist bei mir das Problem, dass ich da halt einfach schon Spiele habe. Also ich spiele sehr gern mit gewissen Runden Doppelkopf, schon seit sehr langer Zeit. In einer anderen Runde spiele ich sehr oft und immer wieder gern Tichou. Und da ist dann einfach kein Platz mehr für noch ein Spiel, das man dann auch noch immer wieder spielen will. Zumal gerade beim Vergleich zwischen Gang of Four und Tichou natürlich so ist, dass sich die Spiele sehr ähnlich sind. Aber Gang of Four schon leichter, also eine Art Tichou-Light. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da abgekupfert hat.
Tichou aber ist schon strategischer.
Tichou ist auf jeden Fall komplexer und macht mir persönlich auch deutlich mehr Spaß. Ja. Was ich bei Gang of Four auch irgendwie jetzt halt was nicht so ganz gut fand irgendwie an dem Spiel selber, muss ich sagen, ist es halt so, dass es eben nur darum geht, die Karten schnell loszuwerden. Ich meine jetzt zum Beispiel bei einem Tichou ist es halt natürlich auch wichtig, rentable Stiche mitzunehmen, die Punkte bringen. Das ist bei Gang of Four total egal. Da gibt es eigentlich keine Stiche. Ja, wer den Stich macht, darf einfach nur als nächstes aufspielen. Aber welche Karten, du bekommst eigentlich keine Karten. Du darfst nur als erstes wieder aufspielen. Und ja, da ist es klar, du versuchst natürlich jede Runde einfach schnell deine Karten loszuwerden. Da gibt es jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten, ich bin beim besten Willen kein Gang of Four-Experte und habe das nicht tausendmal gespielt und durchblickte alles. Aber so wie es mir halt erscheint, ist, dass es da jetzt nicht verschiedene wirkliche Ansätze gibt, wie sollte ich spielen, sondern es ist ganz klar, ich muss meine Karten schnell runterspielen. Wenn es jetzt noch so ein Aspekt wäre, dass man zum Beispiel irgendwie, dass es Punktekarten gibt, die ich sammeln muss, dann wäre es ja noch eine Überlegung, werfe ich jetzt meine Karte schon schnell weg oder ich weiß, da kommt noch eine Punktekarte, hebe ich meine gute Karte auf, um vielleicht eine Punktekarte zu machen, gehe aber das Risiko ein, wenn ein anderer fertig ist, dass ich noch viele Karten auf der Hand habe. Halt solche Überlegungen gibt's jetzt in dem Spiel gar nicht. Du weißt, okay, du musst schnell deine Karten loswerden, denn wenn sobald halt einer fertig ist, du kennst die Regeln, dann denke ich quasi wohl nicht, oder? Ja. Deswegen, es funktioniert so halt, wenn alle haben am Anfang 16 Karten auf der Hand, die spielst du halt so klein wegen game-mäßig runter und sobald halt einer fertig ist, keine Karten mehr hat, gucken alle anderen, wie viele Karten haben sie noch auf der Hand und da gibt's dann einfach für jede Karte ein oder mehrere Minuspunkte. Also je mehr Karten du noch auf der Hand hast, desto mehr Minuspunkte kriegst du auch pro Karte. Wenn du nur 1-7 Karten auf der Hand hast, kriegst du auch nur 1-7 Minuspunkte. Ansonsten. Aber wenn du noch 8 Karten auf der Hand hast oder mehr, kriegst du schon für jede Karte 2 Minuspunkte. Aber zum Beispiel sind halt auch die Werte der Karten total egal. Wo man halt auch sagen könnte, wie es jetzt bei einem vergleichbaren Spiel wie zum Beispiel Phase 10 fällt mir spontan ein, wo es halt ist, sagt, okay, starke Karten, wenn man die tatsächlich noch auf der Hand hat am Ende, dann kriegt man auch mehr Minuspunkte dafür. Das gibt's ja halt alles nicht.
Okay.
Also ist es vollkommen egal, welche Karten du am Ende noch übrig hast, du musst einfach nur schnell die Karten loswerden. Ja, und wenn du das nicht schaffst, dann ja, ist es halt so. Hm. Was ich allerdings bei Gang of Four cool fand, ist, dass die Reihenfolge immer gewechselt wird. Also es wird immer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn gespielt pro Runde. Das wird immer gewechselt. Sorgt allerdings natürlich auch für Verwirrung. Also wenn man da nicht ganz drin ist, dann macht man das immer wieder falsch erstmal am Anfang. Der Grund dafür ist allerdings, zumindest wird so in der Regel beschrieben, dass nicht immer der gleiche hinter dem gleichen Spieler sitzen soll.
Ah, okay.
Also das sind ja bei Spielen durchaus Vor- und Nachteile. Wenn du generell hinter einem starken Spieler sitzt, ist das meistens irgendwie schlecht, wie wenn du vor einem Spieler sitzt, der vielleicht nicht so viel Ahnung hat und nicht so gut ist. Und das soll halt so ein bisschen ausgeglichen werden. Finde ich eine gute Idee. Das ist
eine gute Idee, auf jeden Fall.
Das wird auf dem Blog dann auch so dargestellt, also was ganz gut gemacht.
Ja, ansonsten kann zu Gang of Four gesagt werden, dass zumindest Days of Wonder es schon so als eine Art Klassiker sieht und das gerne immer so verkaufen. Jetzt so in Deutschland, so von deutschen Rezis her, von großen, ist Gang of Four jetzt, ich sag mal, eher so mittelmäßig angekommen. Schon viele sagen, das ist ein gutes Spiel, aber es gibt mindestens auch genauso viele, die sagen, es gibt ein Tichou und wer Tichou mag, der braucht das Gang of Four eigentlich nicht. Deswegen, ja, ist halt immer so eine Sache, wenn man sagt, ja, es ist gut, wenn man das und das nicht kennt, aber ist das wirklich ein Lob?
Schwierig.
Ist halt so die Sache. So viel zu Gang of Four. Oder hat sonst noch wer was zu Gang of Four?
Das ist auch das einzige Spiel, was in dem Jahr rausgekommen ist, oder?
Nee, nicht ganz. Also es war so, ich hab's jetzt hier in der Liste, steht's bei Nürnberg 2003.
Ja.
Es ist aber schon ein bisschen früher erschienen. Sie haben es schon, also die Days of Wonder Leute haben, glaube ich, Drachenfaust und Gang of Four schon auf der Messe 2002 schon dabei gehabt, da waren sie aber offiziell noch gar keine Aussteller, also da waren sie als Privatperson da, haben da aber glaube ich schon die ersten Exemplare von ihren Spielen vertrieben. Wie gesagt, offiziell in Deutschland erschienen ist es dann vor der Nürnberg-Messe 2003, genauso wie das eben schon angesprochene andere Spiel, womit es auch noch losgeht, Drachenfaust von Bruno Ferdutti und Michael Schacht. Ich gucke in die Runde und merke, ich soll sofort weiterreden über Drachenfaust. Ja, brauchen wir eigentlich nicht allzu viel drüber zu reden. Kam auch eher nicht. Ja, wobei, nee, machen wir es mal anders. Bei Drachenfaust ist es erstmal sehr schön, das Thema. Wenn du das Regelheft vorne guckst, wo ja immer das Thema erklärt wird, ist dann erstmal in einem sehr ausführlichen Text oder in einem sehr ausführlichen Text wird dann erstmal das Universum erklärt, dass es ja irgendwo ein Gebirge gibt mit zwei Königreichen und zwei Königen, die verfeindet waren und um ihrem Reich zu stärken, magische Artefakte gesucht haben und so. Das ist dann erstmal die halbe Seite von der Einleitungsseite steht dann so. Und dann halt danach in dem Abschnitt steht dann in ein paar Sätzen, dass die Geschichte aber heute vergessen ist, nur noch überliefert. Ja, und in dem Spiel ist man in einer Taverne, wo einer diese Geschichte erzählt und man spielt noch mit diesen Steinen, die es von damals noch gibt.
Das ist cool. Ich finde das cool. Irgendwie.
Ja, erst so das epische Universum aufgebaut und dann, ja gut, aber das ist schon lange her.
Gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Zu Drachenfrost selber kann man sagen, war ein Spiel, wo es halt eben darum ging, dass man Steine und Gold, im Prinzip war es ein Beatspiel. Also man hat mehrere Runden gespielt, es gab immer 10 Karten, wobei 8 davon immer gleich waren, 2 kamen neu dazu, das waren halt immer so Monster, die Fähigkeiten hatten. Und auf die hat man reihum geboten und immer wer halt man hat so ein Gebot in eine Faust gemacht, das so aufgedeckt, wer hat das meiste Beat, darf die Karte ausführen. Und über diese Karten konnte man immer Siegpunkte bekommen, wie zum Beispiel, gib so und so viel Steine ab und du bekommst einen Siegpunkt. Oder klau dir von einem Mitspieler Gold oder bezahl Gold. Also es gab halt Gold, diese Steine, und damit hat man sich irgendwie so Siegpunkte erspielt. Und wer zuerst 3 Siegpunkte hat, gewinnt. Was halt relativ hart war, ist natürlich, dass alle bieten gleichzeitig verdeckt und alle müssen ihr Gebot auch abgeben. Das heißt, wenn du halt viel geboten hast, aber ein bisschen weniger als ein anderer, ist trotzdem alles weg, zumindest für diese Runde. Und das konnte schon sehr hart gewesen sein. Die war das da auch so?
Ja, man ist doch auch alle Gebote weg, das musste man noch abgeben.
Ach so, ja, aber das kommt ja maximal 2-mal im Spiel vor oder so.
Das hat mich trotzdem sehr genervt.
Das ist ja nicht der Kern,
Entschuldigung, weiter.
Das Kernelement in dem Spiel. Die Drachenfaust kam, wie gesagt, auch in Deutschland durchmischt an, sage ich jetzt mal so. Also, wenn ich jetzt mal mir so die Bewertungen von Spielbox oder Hall und so angucke, die waren alle eher so mittelprächtig. Begründung war, wie gesagt, halt immer, dass es natürlich toll aussieht, optisch einiges hermacht. Das Spielprinzip eher aber ein bisschen flach sei und ja unberechenbar und wie gesagt manchmal halt auch sehr hart, wenn du natürlich irgendwie einfach Pech hast und blind bietest. Man bietet halt immer relativ blind, weiß nicht so genau. Blöffen ist natürlich, kommt natürlich auch dazu, ja, aber...
Das würde ja deine These wieder bestärken.
Das ist, genau, das ist leider schon direkt so ein Ding, wo ich sage, ja, das zieht sich für mich eigentlich wie so ein roter Faden durch die Days of Wonder-Reihe, dass da halt immer mal wieder Spiele kommen, die halt natürlich toll aussehen, aber ja, hinter der Optik steckt leider oft nicht so viel dahinter.
Nein, wir gucken einfach
aber
mal ein bisschen.
Aber ich will ja den Verlag.
Wenn man seinen Mitspieler gut kennt, dann kann das ja durchaus ganz interessant sein.
Ich will das jetzt auch gar nicht so als das allgemeine Image von Days of Wonder darstellen. Ich meine, ich mag den Verlag ja auch.
Aber wie war das jetzt bei Drachenfaust? Wird nicht mehr verlegt, oder?
Nee, das ist out of print. Das gibt's nicht mehr.
Das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen.
Konnte man damals auch online da spielen. Das ist ja auch so ein Ding, wo wir bestimmt auch später noch zukommen. Days of Wonder und online spielen und iPad spielen. Das haben sie ja immer sehr exzessiv betrieben, also dass man die Spiele auch online spielen konnte, richtig. Was auch echt ein schlauer Schachzug ist, weil die Begründung liegt ja natürlich auf der Hand. Online-Spiele ist natürlich viel günstiger zu produzieren und natürlich auch für den Spieler sehr günstig. Und der Gedanke dahinter ist natürlich der, dass wenn man es online kennenlernt, es oft spielt und es einem gefällt, dann kauft man sich auch das Brettspiel.
Früher gab es doch immer die Keys in der Schachtel, oder wie war das?
Auf den Plastikkarten.
Ja, genau.
Ja. Genau, irgendwann auch mehr. So auf die Regel gedruckt. Nee, das gibt's auch nicht mehr.
Bei Zug um Zug gab's das war doch immer noch auf der Regel einfach aufgedruckt.
Das gab's auch so genau, weil früher konnte man halt die Spiele,
der Schachtel hinten drin.
Konnte man die Spiele ja, die man halt hatte, konnte man ja auch kostenlos da spielen. Das geht ja mittlerweile auch nicht mehr. Man muss ja auch Online-Geld dafür bezahlen.
Genau.
Also viele Sachen gibt's ja auch gar nicht mehr. Drachenfaust kann man nicht mehr spielen. Mittlerweile kann man online nur noch Zug um Zug.
Halt bei der Königin gibt's noch.
Kannst du, glaube ich, auch online nicht mehr spielen. Das ist noch auf der Seite drauf.
Ja.
Online spielen kannst du nur noch Zug um Zug, Gang of Four und Memoir kannst du noch diese Online-Dinger runterladen. Ich weiß nicht genau, was damit auf sich hat. Du bist unsere Memoir-Expertin. Aber wie gesagt, kann man jetzt auch nicht mehr kostenlos machen, sondern muss man sich auch so einen Zugang kaufen.
Mhm.
Kostet bei Zug um Zug, glaube ich, 5 €, bei Gang of Four 7 €. Weiß ich echt nicht, was das soll. Ich glaube sogar, die Begründung ist einfach nur, ja, weil es so viele Leute gemacht haben, kann man ruhig mal Geld dafür verlangen, wenn die Hälfte davon immer noch für bezahlt. Ist ja
okay. Ein nobler Ansatz.
Ja. Ja gut, Drachenfaust, damit können wir es, glaube ich, auch schon abschließen. Mhm. Sind wir jetzt auch alle nicht so firm mit. Anders sieht das aber, glaube ich, schon beim Spiel aus. Was danach kam, offiziell auch eine Nürnberg-Neuheit 2003, ist allerdings tatsächlich ein bisschen später erschienen. Paar Monate später. Die Rede ist von Das Geheimnis der Abtei.
Das erste große Spiel.
Richtig.
Bei Days of Wonder, ganz genau. Ja, das erste große Abenteuerspiel erschien im Jahr 2003 und es geht so ein bisschen, das große Vorbild ist wahrscheinlich Umberto Ecos Namen der Rose. Ja, das ist einfach ein Kloster und da ist ein Mord passiert, Bruder Delmo wurde tot aufgefunden und wir schlüpfen in die Rolle von Mönchen und Novizen und wir möchten herausfinden, wer der Mörder war. Der Spielplan zeigt erstmal die Räume der Abtei und wir starten in der Kapelle und jeder erhält einen Block und da sind dann alle Brüder aufgezeichnet und die unterscheiden sich alle durch
Merkmale.
Ich glaube, der eine ist dick, der andere ist dünn, der andere hat einen Bart, der hat keinen.
Genau, und Kapuze genau. Und so. Ich glaube, 30 Mönche sind es insgesamt.
30, so. Ja? Also genau. Da waren ziemlich viele Mönche auf dem Blatt.
Genau, die haben ja noch, dass sie unterschiedlichen Orden angehören. Franziskaner, Benediktiner und das Dritte, was ich vergessen habe. Und Tempel, irgendwas mit Tempel. Und hier Äbte, Novizen, das wird doch auch nochmal alles unterteilt.
Richtig. Wir haben Spielfiguren und wir bewegen uns mit den Spielfiguren durch die Abtei. Und wenn man als Mönch auf einem Feld stehen bleibt, auf dem ein anderer Mönch steht, dann darf man ihnen eine Frage stellen. Und in der Abtei herrscht das Wahrheitsgelübde. Das heißt, man muss immer die Wahrheit sagen. Allerdings darf der andere Spieler, wie war das noch? Der muss nichts sagen. Der darf auch die
Aussage verweigern. Man kann sich auf sein Schweigegelübde berufen.
Ja.
Der gefragt wird, kann einfach so quasi diese Schweigegeste machen und nichts sagen. Dann ist der Zug halt vorbei. Er kann natürlich auch antworten. Wenn er das macht, darf er halt eine Gegenfrage stellen. Und die muss dann der erste Spieler wiederum wahrheitsgemäß beantworten. Das heißt, wenn man was verrät, kriegt man dafür halt auch was zurück. Schon eine ganz schlaue Idee.
Genau, sonst hat man dadurch eben die Chance verpasst, noch eine Gegenfrage zu stellen.
Mhm.
Richtig.
Genau. Was man erfährt, kann man sich auf seinem Blog vermerken, was dann schnell Cluedo-artig ziemlich verwirrend wirkt, wenn man so schreibt wie ich. Also es ist ja schon viel Deduktion dann. Man muss dann versuchen auszuschließen, was man da erfahren hat. Und
genau, es ist so das typische Ausschließen-Dings, wie es halt bei Cluedo natürlich erfunden wurde und seitdem in vielen Spielen kopiert wurde. Ja, aber wieder mal eine sehr atmosphärische Variante davon. Du hast es gesagt, der Name der Rose, natürlich ein Vorbild, ja, und passt einfach super zu dem Ding.
Natürlich familientauglicher als der Name der Rose.
Ist nicht ganz so blutig.
Das stimmt, ja, vor allem... Der Name der Rose haben doch Ravensburger später auch nochmal ein Spiel rausgebracht. Das ging ja dann in eine ähnliche Richtung, kam aber ja nicht ganz so gut an. Abtei der Rätsel gerade sagen.
So viele Abteispiele.
Geheimnis der Abtei sah das schon anders aus. Übrigens auch wieder von Bruno Faldutti und Serge Lager, heißt er so, ich denke mal schon, als Co-Autor. Das war ja übrigens auch schon viel älter. Das war ja kein neues Spiel. Das gab schon Mitte der 90er, hat Bruno Faldutti das quasi schon entwickelt oder die beiden haben das quasi schon in den 90ern entwickelt und das hatte Faldutti quasi so auf seiner Homepage, so eine Art Spielesammlung an Spielen, die er sich halt ausgedacht hat. Und das haben, wie gesagt, die Days of Wonder Leute halt auch da entdeckt.
Sieh mal, das wusste ich auch noch nicht.
Genau, was ich rausbrachte. Das gab es, wie gesagt, schon vorher. Es gibt doch so ältere Grafiken von wie die Räume damals aussehen. Das war natürlich alles sehr puristischer. Darf man natürlich jetzt nicht damit verwechseln. Es gab in den 90ern übrigens noch ein anderes Spiel, das auch Geheimnis der Abtei hieß. Das war aber von Piatnik. Das war so ein Würfelspiel. Hat damit jetzt nichts zu tun. Aber wie gesagt, das Geheimnis der Abtei gab es, wie gesagt, auch schon vorher.
Haben wir eine Zeit lang sehr häufig gespielt. Also so vor ein paar Jahren kam das richtig oft auf den Tisch bei uns. Gerade so an den Anfängen, als wir so angefangen haben, viel zu spielen.
Und jetzt nicht mehr?
Ja, leider nicht mehr so. Ich weiß nicht. Mir hat es immer großen Spaß gemacht. Aber es ist doch schon an manchen Stellen einfacher als die ganzen viele Strategiespiele, die wir jetzt so spielen. Deswegen kam es jetzt schon länger nicht mehr auf den Tisch, aber hatte nichts damit zu tun, dass wir das nicht gut fanden.
Ja, also ich muss sagen, mir gefällt es auch sehr gut.
Nee,
das war nicht alles.
Aber ist auf jeden Fall auch für Kinder geeignet. Ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Jahren
ab
es ist,
ist
aber, finde ich auf jeden Fall.
Kann man sagen, dass es ab 8 spielbar ist? Also
denke ich schon.
Ist halt immer natürlich die Sache, wie weit sind die Kinder mit 8.
Das
ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Generell auf jeden Fall würde ich auch sagen, mit Kindern spielbar. Gefällt mir persönlich jetzt, würde ich sagen, auch besser als Cluedo, weil es, wie gesagt, schön aussieht, atmosphärisch ist. Hat aber natürlich auch wieder seine mechanischen Schwächen gehabt. Da sind wir wieder bei dem alten Ding. Das haben übrigens auch in Deutschland einige so gesehen. Also die Bewertungen waren viele gut dabei, aber auch viele, die gesagt haben, na, es ist sehr... schwer zu beeinflussen, was natürlich erstmal irgendwie oder ein bisschen blöd ist, ist, dass es halt gerade in der Mitte von der Abtei einfach so viele Felder gibt, wo nichts ist.
Ja, und man musste weit laufen, um dann zu der Person hinzukommen, über die man befragen wollte. Und wenn das dann mal in die Hose gegangen ist, musste man, glaube ich, wieder von vorne aus der Kirche anfangen.
Es ist ja ganz immer nach vier Zügen, nacheinander ist ja Messe. Wir müssen ja alle zurück in die Kapelle.
Damit da kein Klingel ist mit der Glocke.
Ja, die Kapelle, das war toll.
Die Kapelle ist ja nicht zentral auf dem Plan, sondern die ist ja am Rand.
Die ist am Rand.
Deswegen, wenn man halt losgeht von der Kapelle, man kann ja immer zwei Schritte gehen, geht man quasi erst über den Hof in das Mittelgebäude rein. Von da kann man dann halt zu allen Seiten gehen, in die Kapitelsäle und in die Bibliothek und ins Schreibhaus und so. Und jeder hatte ja auch noch seine Kammer und da war halt aber auch vor jeder Kammer war noch ein leeres Zimmer. Das heißt, ich glaube, es war gar nicht, ich hol mal gerade den Karton aus Dingens, ich glaube, es war noch nicht mal in zwei Spielzügen möglich, überhaupt in eine Kammer zu gehen, weil da so viele Felder dazwischen waren.
War
also ich meine, gib mal gerade her, der Spieler Dingens ist ja auf der Rückseite abgebildet. Genau, wir sind also 1, 2, 3, richtig, also mit zwei Zügen von 3 schaffst du es nicht mal in so eine Zelle reinzukommen. Das heißt, du brauchst 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Das heißt, wenn du in eine Zelle gehen willst, kannst du quasi in diesem Durchgang eigentlich nichts anderes machen.
Stimmt, und die Zellen konnte man durchsuchen. Dann war es da nämlich nicht wichtig, dass da die Person ist. So war das doch.
Genau,
da
wenn
konnte
der,
man...
Oh, wenn das, fand ich immer total atmosphärisch.
Wenn jemand nicht da ist, dann
musste
man sich da reinschleichen.
Da musste man jemanden befragen, da hat man einfach nur gesucht.
War eine witzige Idee, wenn der andere reinkommt, dass man dann Buße tun muss.
Ja. Genau.
Musste man übrigens auch tun, wenn man als Startspieler vergessen hat, die Glocke zu läuten zur Messe.
Aha,
stimmt.
Die Selbstkasteiung.
Das war ja dieser Anzeiger für die Durchgänge und immer in den vier Ecken von der Karte hat man die dann immer so verschoben und wenn die dann auf der 4 war, hat man das Glöckchen geklingelt und dann sind alle zurück zur...
hier war man auch immer irgendwie geschützt noch.
Genau, das waren die Beistühle. Das war auch so ein cooles Ding. Das waren einfach verschiedene kleine Mechanismen, wo man irgendwie einen anderen befragen konnte, die halt einfach unterschiedlich waren. Wie zum Beispiel die beiden Beistühle. Total geniale Idee. Ist halt so ein normaler Würfel mit in den Spielerfarben. Und die werden dann halt am Anfang auf irgendeine Seite gedreht. Und wenn du da reingehst, kannst du bei dem Spieler, dessen Farbe angezeigt wird, eine Karte ziehen. Danach wird der Würfel natürlich auf deine Farbe gedreht.
Richtig.
Also dann zieht einer bei dir.
Das Problem war, dass immer in jedem Beistuhl kann nur ein Spieler stehen.
Genau.
Und aber der Beistuhl ist innerhalb von 2 Schritten erreichbar von der Kapelle. Und deswegen hat sich das halt oft angeboten.
Genau, das hat man immer gern, wenn die Messe dann vorbei war, ist man erstmal in den Beistuhl gegangen. Oder natürlich in die Krypta.
Die auch
quasi ein Bonus. Das war auch so ein Ding, die Krypta ermöglicht einen Bonuszug, dafür muss man aber halt in die entgegengesetzte Richtung gehen, kann sonst in dem Zug nichts machen. Also man opfert quasi im Zug, um später noch einen zweiten Zug zu machen. Viele kleine Ideen, wobei so viele verschiedene Möglichkeiten gab es in dem Spiel eigentlich nicht. Also die Hauptquelle war dadurch, dass man mit den anderen halt geredet hat, natürlich.
Ja.
Da ist es halt auch immer eine Sache, wie genau bin ich beim Fragen? Wenn ich speziell nach einer speziellen Person frage, weiß ich es natürlich, aber alle anderen wissen es auch. Deswegen muss man es natürlich, hat man immer versucht, irgendwie so zu fragen, dass die anderen nichts damit rausfinden konnten. Was natürlich nicht immer so leicht war.
Wieder aber hat es wieder geglänzt durch die Aufmachung, das schöne Material. Ich fand den Block toll mit den Mönchen.
Ja, die Mönchen also sind richtige Spielfiguren mit Details. Die Glocke, der Block ist toll. Ich fand nur auf dem Blog, da hatte man nicht so viele Möglichkeiten, sich Notizen zu machen.
Das ist das, was ich meinte. Bei mir hat das dann schnell ausgeartet im Chaos.
Ja, aber was habt ihr euch da für Notizen gemacht? Also auf dem Blog. Also ich hatte eigentlich immer nur
durchgestrichen, oder
durchgestrichen, wenn ich wusste, okay, der ist es nicht. Aber ich wüsste gar nicht, dass ich bei Geheimnis der Abtei...
Doch, ich hab da immer, ich weiß noch, dass ich da immer viel
rumgekritzelt so, habe. Wie wir später bei
Mystery... Ist da noch vielleicht ein Alter drin? Ein alter Block?
Ja, natürlich ist ja noch ein Block drin.
Nein, also noch bemalte.
Ach so, ja, kann gut sein. Warte, ich packe mal raus.
Da haben wir doch einen.
Nee, das ist ein leeres Blatt.
Ach
stimmt, man hat ja auch noch den... Das war auch schlau gemacht. Die Spielübersicht war quasi in so einem aufklappbaren Bogen, wo man sein Blatt reinlegen konnte, sodass man quasi nichts gesehen hat. War eine gute Idee.
Möchtest du mal kurz einmal die Glocke? Du musst einmal zur Messe läuten?
Die Glocke zur Messe läuten.
Herrlich.
Wunderschön.
Ja,
mir sind noch ein paar Sachen eingefallen. Zum Spielplan fand ich noch total cool, dass der Spielplan eigentlich, was nur Deko war, trotzdem ganz cool, manchmal auch bei wenigen Ereigniskarten, übrigens nächster Punkt, den ich auch super fand, Ereigniskarten sind immer gut, dass das auch so mit eingearbeitet wurde. Also wenn wir jetzt uns hier den Spielplan angucken, da sieht man natürlich die Abtei und dann führt halt die Brücke weg und es gibt auch irgendwie eine Karte, dass eine Leiche unter der Brücke auftaucht, dann legt man eine Karte dahin, eigentlich total banal und überhaupt nicht relevant fürs Spiel, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Oder hier in der Aula es gibt auch eine Ereigniskarte irgendwie so, wo eine Leiche oder ein Hinweis im Schweinestall gefunden wird. Dann legt man hier die Karte hin oder so. Eigentlich ist es nicht relevant fürs Spiel, aber einfach, dass das so eingebaut wird. Ja. So Liebe zum Detail.
Oh, ich erinnere mich noch.
Ja, ich weiß, gespielt,
super Ereigniskarte.
Die beste von allen.
Alle Spieler müssen in gregorianischen...
in Choralgesängen bis zum Ende der nächsten Runde.
Das ist so lustig.
Das war sehr lustig. Ich dachte noch, was ist das denn? Ich kannte die Karte auch vorher gar nicht. Ich habe es schon öfters gespielt und dann ziehe ich auch immer die Karte bis zum Ende, bis zur nächsten Messe, müssen alle in Choralgesängen fragen. Und dann geht's, Nina, hast du einen Benediktiner? So irgendwie die ganze Zeit und so wird dann
gesagt. Ich verweigere die Aussage.
Was es auch noch für eine Karte gibt, dass alle einmal zusammen Bruder Jakob singen müssen.
Das ja, habe ich noch nicht gehabt. Ja, doch, ja.
Das ist nicht ganz so witzig.
Dann lustig.
Aber
am ersten Mal ist es wahrscheinlich sehr witzig.
Man muss das natürlich dann wollen.
Ja, finde ich immer cool, wenn Ereigniskarten dabei sind, was wir auch eben...
Was ich gerade sehe, da ist irgendwie noch eine Erweiterung bei.
Richtig, genau. Die kamen ein paar Jahre später, die Chroniken der Pilger kamen... Oder irgendwo, in welche jetzt? Erwischst du mich auf dem... Ich glaube 2005, aber ich lege meine Hand nicht für ins Feuer. Auf jeden Fall gab es eine kleine Erweiterung. Die Chroniken der Pilger waren aber nur neue Karten. Es waren neue Ereigniskarten, neue Skriptoriumskarten und neue Bibliothekskarten. Also nur ein kleines Set mit neuen Karten. Wurde später auch einfach direkt in späteren Auflagen im Spiel direkt mit beigepackt. Also zum Beispiel hier bei meiner Edition ist es direkt mit drin.
Aber trotzdem eine schöne Sache. Also ich finde, es kann einfach nie genug Ereigniskarten geben.
Ich will es wieder spielen, toll.
Ich hätte auch voll Bock gerade wieder.
Ja.
War bei euch irgendwann tatsächlich mal die Punktzahl spielentscheidend? Also dass irgendwann mal nicht der gewonnen hat, der auch den Verbrecher enttarnt hat? Weil das ist ja auch so ein Ding bei Geheimnis der Abtei, gewinnt nicht zwangsläufig der den Schuldigen herausfindet oder anklagt, sondern es gibt so eine Punktewertung. Du kannst während dem Spiel auch so kleinere Verdächtigungen machen, das heißt, du weißt
ich
nur...
Ich glaube, das war schon mal der Fall bei uns.
Das war bei mir nämlich noch nie der Fall. Ich fand doch, das immer
wir
total
haben's, wie gesagt, wir haben es ja sehr oft gespielt. Das war schon mal so der...
Ich habe das übrigens, glaube ich, auch oft, wenn ich es mit neuen Leuten gespielt habe, habe ich das, glaube ich, oft gar nicht erklärt. Gesagt habe, macht einfach mal, versucht den rauszufinden, weil im Endeffekt geht es doch immer dazu. Man kann, wie gesagt, auch während dem Spiel in den Kapitelsaal, ist es, glaube ich, gehen und da so eine kleine Anschuldigung aufschreiben. Wenn man sagt, okay, ich bin mir zumindest sicher, dass er Franziskaner ist, dann schreibt man das schon mal auf.
Wenn man es nicht geschafft hat, musste man, glaube ich...
Genau, und am Ende des Spiels wird halt das aufgedeckt, verglichen und genau, wer den richtigen entlarvt hat, kriegt irgendwie 4 Pluspunkte für ein richtiges... Für den richtigen Hinweis kriegt man noch, glaube ich, 2 Pluspunkte. Und wenn man sich aber geirrt hat, kriegt man auch wieder einen Minuspunkt.
Ja.
Das heißt, es ist theoretisch auch möglich, dass der den Schuldigen am Ende entlarvt, gar nicht gewinnt. Kam bei mir aber tatsächlich
für
noch nie vor.
Strategieliebhaber. Uns ging es mehr so ums Spielen, das war lustig.
Ja, es ist auch halt einfach geil, wenn man so nach und nach die Leute ausschließt. Vor allem, wenn man... Das Geile bei so Spielen ist natürlich immer, wenn du denkst, ey, jetzt habe ich gerade was erfahren, was sonst keiner weiß.
Ja.
Das ist immer so ein Glücksgefühl. Ja. Und man ist dann immer, ja...
Geflasht.
Richtig cool.
Ja, das Geheimnis der Abtei verbreitet Glücksgefühle.
Alles diese Mönche, toll.
Ja, schönes Spiel.
Finde ich auch.
Spielen. Sollen wir jetzt einfach? Wir machen Schluss und spielen stattdessen lieber noch ein bisschen.
Schöne Sache.
Gut, so. Okay. Ja, zusammen mit, oder was heißt zusammen, aber im gleichen Zeitraum erschien auch noch als Neuheit der Nürnberg-Messe, aber auch ein bisschen später ist es, glaube ich, gekommen, Das Halsband der Königin von Bruno Faidutti und Bruno Catala.
Hast du eigentlich noch dein Halsband an?
Wie kommt ihr denn darauf? Nein, ich habe es regelkonform ausgezogen, als ich die Karte gespielt habe.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Also wir müssen dazu sagen, wir haben es eben Probe
nochmal
gespielt.
Ja.
Genau. Damit wir noch ein bisschen mehr dazu sagen können.
Zum ersten Mal tatsächlich.
Ja.
Wir haben es ja schon seit 2 Jahren. Zwei Jahren.
Wie oft war ich jetzt auf der Messe?
Wir haben es uns auf jeden Fall gekauft, als wir auf der Messe in diesem Heidelburger.
Heidelburger.
Oh, jetzt ein Heidelberger, geil. In dem Heidelberger U-Turn, da wo die Spiele, wo so oft auch so alte Spiele und so ganz billig rausgeramscht wurden. Da lag das, ich glaube, es war vor 2 Jahren, lag das da drin für 2,50 Euro. Habe ich nur gesehen, ich wusste auch damals mit dem Namen nichts anzufangen. Diese ganzen kleinen Days of Wonder Kartenspiele, die sind ja heute alle nicht mehr so bekannt. Ja, und habe ich vorher nicht gehört, aber dachte ich, komm, Days of Wonder. 2,50 Euro, das Material wird es allein schon wert sein, sage ich mal so.
Ja, wir haben uns das beide gegönnt und wir haben uns sehr gefreut, dass
wir
beide
gekauft haben. Haben es uns beide gekauft, haben dann natürlich erstmal geguckt und andere gefragt, ey, was ist denn das Halsband der Könige? Hm, habe ich was falsch gesagt? Das ist halt mit der Königin, richtig. Und dann hieß es direkt mal, ja, das war nicht so geil und so. Und ja, dann haben wir es auch so lange nicht gespielt und jetzt gerade zum ersten Mal tatsächlich. Ist ja tatsächlich
wieder thematisch, wenn man jetzt natürlich nicht auf diesen ganzen Frauenkram steht. Oh. Nein, wenn man das Spiel nicht kennt, könnte man ja erstmal denken, dass das jetzt hier Mode, Diamanten, Schmuck.
Willst du mal ein bisschen was vom Spiel erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Es liegen in einem, also es ist ein Kartenspiel, man hat auch ein paar Startkarten, es liegen Karten aus. Es geht darum, dass man an Diamanten kommt während des Spiels. Man kann die sich kaufen. Man hat immer 10 Geld, wenn man dran ist. Dukaten oder
Pfund
sind es dann, ja.
Spielt ja im alten England.
Es gibt aber auch einige Charaktere, die eventuell ausliegen können. Also man holt sich einen Diamant oder einen Charakter, der ausliegt, kann am Anfang auch einen spielen. Und dreimal im Spiel wird der Händler aufgedeckt und es geht darum, dass man dann diese Edelsteine verkauft, wobei nicht jeder Edelstein gleich gefragt ist. Also für Rubine kann es dann eventuell halt mal 10 Pfund mehr geben als für Bernstein. Das wird dann aber auch noch davon ein bisschen abhängig gemacht, wie oft diese Edelsteine von den Spielern zum Verkauf dann angeboten werden. Also so bestimmt sich der Preis dann so ein bisschen auch nach der Nachfrage. Das kann man alles noch ein bisschen beeinflussen. Und dann gibt's noch diese besondere Karte, das Halsband der Königin.
Die eine besondere Karte, die das ganze Spiel maßgeblich beeinflusst.
Also die Königin ist, das Halsband der Königin ist die einzige Möglichkeit, vor dem König zu schützen. Der König macht bei einem Verkauf, in der Händleraktion, macht eine Edelsteinsorte
wertlos,
genau. Und wer aber das Halsband der Königin hat, ist dann davor geschützt, wenn er das bei diesen Edelsteinen hat. Wobei aber verpflichtend ist, dass derjenige sich das Halsband der Königin, was tatsächlich dem Spiel beiliegt in Form einer wunderhübschen Kette,
ja,
müsste es eigentlich entscheiden,
auf sich anzieht. Es steht wirklich darauf, der Spieler muss sich das Halsband anziehen. Muss sich diese Kette anziehen. Das ist total lustig.
Es sollte wahrscheinlich
hat auf jeden Fall Saphir vorhin belustigung gewirkt bei mir, als der Sebo dem Christian da behilflich war, die Kette anzuziehen.
Ich war wunderschön.
Das war's zu dir. War ein bisschen eng, oder?
Was auch noch erwähnt wird,
Hals so fett ist, meinst du?
Würde ich so nie sagen.
Okay, also was auch noch erwähnenswert ist, dass die Edelsteine, wenn ich jetzt mir Edelsteine gekauft habe, sind die übrigen Karten, die noch ausliegen, die werden mit der Zeit dann immer günstiger, bis sie dann ganz rausfliegen. Also das ist eigentlich auch ganz schön gemacht. Die Karten sind auch wie immer hübsch und
ja, in Sachen Material kann man dir mal wieder nichts vorwerfen. Nö, mir ist gerade eingefallen, dass ich eben natürlich Quatsch erzählt habe, spielt nicht im alten England, sondern im alten Frankreich, in Paris der Französischen Revolution. Halsband der Königin, der Name basiert ja quasi auch auf dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas aus der vierteiligen Reihe Memoiren eines Arztes. Hier, da ist jemand vorbereitet.
Ja, der hat ja auch die 3 Musketiere geschrieben.
Genau, richtig. Deswegen sind ja auch die Musketiere da drin. Nee, der Grund, warum es gibt ja auch eine Karte, die heißt Musketiere, damit kann man sich schützen. Und der Grund für die Musketiere ist der beste überhaupt. Es war halt so ein Problem damals des Spiels, dass es halt ganz offensichtlich Frauen angesprochen hat, mit dem Titel schon Halsband, da liegt so ein Halsband bei, es ist rosa Schrift auf weiß und die Musketiere wurden tatsächlich reingepackt, um noch ein bisschen mehr Männer anzusprechen.
Die wissen doch aber erstmal gar nicht, dass da Musketiere drin sind, wenn die das Spiel sehen, oder?
Nee, aber das haben die Macher gesagt, dass sie auch ein bisschen mehr Männer.
Also die waren auch schon in der Gender-Diskussion schon vor.
Ja.
Also,
war auch eine super Maßnahme auf jeden Fall. Also ich habe mir auch gedacht, das ist doch Mädels-Ding, dann habe ich die Karte Musketiere gesehen, dann dachte ich, ey, ja, das will ich jetzt auch da.
Damit.
Als Mann, der was auf sich hält, soll ich so Spiel besitzen. Ja.
Kann man natürlich mit jedem.
Du hast es ja schon beschrieben, wir haben es wie gesagt eben zum ersten Mal gespielt, also von der fundierten Meinung kann man jetzt vielleicht nicht sprechen. Und gerade bei den Meinungen über das Spiel, das ist ja eigentlich ganz interessant. Also das Spiel hat auch, glaube ich, ein paar Preise gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also ein paar Auszeichnungen. Gut hat im Prinzip. Also Geheimnis der Abtei hat natürlich auch Preise gewonnen, jetzt nicht in Deutschland, aber es gibt halt so viele Preise, mal den einen oder anderen Preis zu gewinnen oder zumindest nominiert zu werden, ist nicht so schwer. Nee, das Halsband der Königin kam bei, oder was, ich sag mal, kam bei einigen gut an. Es gibt viele gute Meinungen über das Spiel. Gerade viele sagen zu dritt besonders gut.
Okay,
ja, ich würde jetzt mal fast behaupten, es gibt aber mehr Meinungen, die es nicht so gut fanden. Also wenn man jetzt mal wieder, wenn ich mir mal wieder Rollbewertungen angucke oder Spielboxnoten, die waren eher nicht so gut. Eigentlich dasselbe wie bei Drachenfaust, kann man eigentlich sagen, gleiche Meinung. Und ich muss jetzt auch sagen, wir haben es ja gerade gespielt und ja, ich war jetzt auch nicht geflasht davon.
Ich fand es eigentlich ganz angenehm zu spielen. Ja, also,
hattet ihr denn überhaupt irgendeine Erwartung, dass das Spiel jetzt richtig gut sein könnte?
Hm. Sagen wir es mal so, wenn ich mich jetzt vorher nicht drüber informiert hätte, hätte ich natürlich Erwartungen dran gehabt. Also wenn wir es jetzt damals nach der Essenmesse sofort ausgepackt hätten und gespielt hätten, ohne irgendwas über das Spiel zu wissen, dann hätte ich natürlich schon gedacht, Kartenspiel... Das wird bestimmt irgendwie ein bisschen was sein.
Aber es ist ja auch ein Kartenspiel, wo es eigentlich nur um Verkaufen und Verkaufen geht. Und ich weiß nicht, also da habe ich ganz ehrlich nicht so hohe Erwartungen. Das ist eigentlich so ein Mechanismus, der, wenn das jetzt so läuft wie vorhin, finde ich das eigentlich ganz okay.
Ja, aber es muss halt irgendwie gerade, wenn es muss dann irgendwie auch simpel und genial genug sein, dass man es immer mal wieder zwischendurch spielen will. Das sehe ich jetzt bei Halsband der Königin nicht so. Was halt irgendwie so auch das Problem war oder was mir jetzt sofort aufgefallen ist, ist, dass man, wie gesagt, die ganze Zeit Karten kauft und sammelt, um die halt in drei Großevents während des Spiels wieder einsetzen und verkaufen zu können. Und die sind halt, kommen sehr selten vor, sind dafür aber sehr wichtig und allerdings auch dafür, dass sie halt eben so wichtig sind, kaum planbar, so hatte ich den Eindruck. Ja, also spielt sehr viel Glück mit rein, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, hast du es gerade gesagt, dass halt bei den Verkaufen immer nur der, dass halt alle legen ja gleichzeitig.
Nein, hab ich nicht gesagt, stimmt.
Wenn diese drei Verkäufe kommen, also man sammelt ja diese vier Edelsteinsorten, dann kommt es dreimal im Spiel zu dem Verkauf, wo man die halt eben verkaufen kann. Dann legen alle gleichzeitig diese Karten verdeckt hin, die sie verkaufen möchten. Die werden aufgedeckt. Und aber nur der, der das meiste, die meisten Edelsteine bietet, darf die auch verkaufen. Alle anderen gehen leer aus, müssen aber auch ihre Karten abwerfen. Das heißt, es ist eigentlich genau dasselbe Ding wie bei Drachenfaust.
Ja, also
wenn du knapp Zweiter bist, hast du total die Arschkarte gezogen. Du bist alles los und kriegst noch nicht mal Kohle dafür.
Ja.
Und dafür, dass das halt nur dreimal im Spiel passiert, kann das schon sehr, sehr frustig sein, wenn du bei einer Versteigerung komplett leer ausgehst, was ja eben auch der Fall gewesen ist. Also ein paar Mal. Ich glaube, ich habe bei der zweiten Versteigerung gar nichts bekommen. Du hast, glaube ich, bei der ersten gar nichts bekommen.
Nicht, aber dafür konnte ich jetzt in der dritten Versteigerung mit dem König zwei Edelsteinsorten total zunichte machen.
Genau, das bin ich jetzt dann nachher total leer ausgegangen.
Aber für mich war das in dem Fall gut, weil ich ja in der ersten Runde leer ausgegangen bin, konnte ich dafür in der letzten Versteigerung 200 Punkte mit meinen Rubinen, das war toll.
Genau, das ist nämlich
man
dann auch wieder
schon
so ein
beeinflussen.
Ding.
Also
man,
muss
es gibt
natürlich besser
halt
kennen,
noch Personenkarten, die man ausspielen kann und die meisten sind so, nicht so krass in ihrer Funktion, was halt so dazu gehört. Ich darf beim Gegner mal eine Karte ziehen oder kann den zwingen, eine Karte abzuwerfen oder kann mir mal die Handkarten angucken. Und dann gibt's aber halt so ein paar Karten, die wirklich krass sind, wie eben dieser König. Den König, den spiele ich eben bei so einem Verkauf zu irgendeiner Edelsteinsorte dazu. Also in der Regel wähle ich natürlich nur einen Edelstein. Und das hat einfach zur Folge, dass diese Edelsteinsorte komplett wertlos ist bei der Versteigerung. Es gibt ja immer nur vier Versteigerungen.
Davor schützt halt nur noch das Halsband.
Aber das gibt's aber auch nur einmal. Das kann ich auch nur einmal ausspielen. Das heißt, das ist auch so ein totales Glückspoker, dass ich das Halsband tatsächlich mal irgendwie dazu ausspiele, wo auch der König gelegt wird. Also ich finde, es hätte dem Spiel vielleicht besser getan, wenn es nicht nur drei krasse Versteigerungsrunden gäbe, wo sich quasi alles entscheidet, sondern wenn das vielleicht ein bisschen aufgeteilt werde, dass man öfters mal was verkauft.
Ein bisschen öfter vielleicht.
Ja. Wie gesagt, wenn du hier einmal vom König krass getroffen wirst, dann hast du schon halb verloren oder so. Also hier kann dir richtig übel die Suppe versalzen werden, sage ich mal so.
Also es klang ja auch jetzt gerade vielleicht so an, dass es bis zum Ende hin dann spannend ist, durch die Punktewertung.
Mhm.
Ist es aber leider nicht, finde ich. Weil dieser
aber relativ ähnliche Punktezahlen.
Ja, natürlich, aber
40 Punkte
man fiebert aber nicht
viel bei dem Spiel.
Man fiebert aber nicht den Versteigerungsrunden entgegen. Man sagt jetzt nicht, hoffentlich bekomme ich jetzt noch die Diamanten. Das ist relativ gleich. Also mir war das egal.
Wenn man aufpasst, was seine Gegner sich kaufen an Edelsteinen, kann das schon ein bisschen...
Es ist ja generell eher so eine Umstandssache. Du kannst ja nicht wirklich von Anfang bis zum Ende auf eine Edelsteinsorte spielen.
Das geht
denn
nicht.
In deinem Zug liegen ja nur gerade fünf
es
Karten
halt
aus. Du musst das kaufen, was du gerade kriegen kannst. Und das ist halt so ein Ding. Du kannst keine Strategie fahren. Du musst gucken, du machst das Beste aus dem, was du gerade kriegen kannst. Und meistens kauft man auch noch dann eher die Sachen, die halt günstig sind, um mehr Karten auf einmal kaufen zu können. So dadurch ergeben sich halt einfach nur mal irgendwelche Mehrheiten, die man am Ende auf der Hand hat. Und dann hofft man halt, dass es reicht. Aber es ist ja nicht so, dass ich weiß, okay, die Nina hat, glaube ich, gerade einen mehr. Also kaufe ich in meinem nächsten Zug noch zwei von denen, dann bin ich vor. Das weiß ich ja nicht, ob das kommt. Das kann ja keiner beeinflussen. Das ist halt auch so ein Ding. Also man kann es so nett vor sich her spielen, aber so der richtige Tiefgang ist einfach nicht vorhanden.
Ich fand es ganz angenehm.
Ja, also mir hat es jetzt auch, ich würde mal sagen, mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich sehe es nicht in Zukunft nochmal auf dem Tisch. Dafür war es einfach leider, ich sag mal, Punkten. Zu belanglos und leider teilweise sehr hart einfach in seinen Bestrafungen. Das passt doch gar nicht zu so einem Spiel. Ich meine, das ist soll es denn sein? Ein lockeres Familienspiel, würde ich jetzt sagen. Das vielleicht Mädchen spielen oder so. Ich meine, was ist denn die
Zielgruppe? Ich sehe jetzt keine Mädchen an.
Ja, Entschuldigung, aber die Zielgruppe von dem Spiel können ja nicht Hardcore-Nerd-Strategen sein, was meistens Kerle sind. Für solche Leute kann ja das Spiel nicht gemacht sein. Dann hätte man es nicht eine weiße Schachtel mit rosa Schriftzug und Halsband der Königin.
Also ich fand, die Kette stand dir echt gut.
Es sollte natürlich... Der Stein war cool. Unter anderem Mädchen ansprechen und das wäre für so ein leichtes, einfaches Kartenspiel nett gewesen, aber dann halt mit so teilweise doch starken, okay, König, alles wertlos, das kann natürlich zu sehr viel Frust führen.
Ja, den gibt's aber schon ein paar Mal in dem Spiel, 5-6 Mal bestimmt, oder?
Ja, aber trotzdem, das kann ja echt große Frustmomente einfach sein, wenn du sagst, okay, einer spielt den König, alles, was du die Runde komplett gesammelt hast, wo du jetzt alles drauf gesetzt hast, dass du damit viele Punkte bekommst, ist auf einmal komplett wertlos. Ja, kannst nichts dagegen machen, ist halt so.
Das
ist schon doof.
Also da musst du einfach drei Musketiere sammeln, die dann ausspielen, dann kannst du das Hals mit der Königin an nicht reißen. Punkt.
Das mächtige Hals.
Wenn das dann schon im Spiel ist, vielleicht ist die Karte ja auch die letzte im Stapel, dann kommt kommt das nämlich auch nie ins Spiel, das Hals von der Königin. Also weißt du ja auch nicht.
Was hat man denn den Alchemister, der war ja auch erst ganz zum Schluss.
Ja, stimmt, der kommt auch nur einmal vor. Damit kann man einen Edelstein in anderen umwandeln, was ich auch sehr kann. Das ist auch so eine super krasse Karte. Die gibt's halt nur einmal. Wer die zieht, hat natürlich sau viel Glück, dass ich halt beim Verkauf einen Edelstein in anderen umwandeln kann, was natürlich meine Mehrheitssituation komplett, ich sag mal, das benutzt man ja natürlich auch nur, wenn man dadurch einen Einser-Vorsprung von einem anderen hat und damit dem die Punkte klaut oder so.
Wobei wir aber auch erfahrene Spieler sind, wenn du das jetzt wirklich ein paar Mädchen an die Hand gibst, die das vielleicht nicht so taktisch erörtern.
Ja, das ist
natürlich. Das wird ganz anders gespielt. Von der Familie wird das sowieso ganz anders gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch mehr einschlägt.
Ich will mich mittlerweile auch gar nicht mehr so in eine Rolle von einem Wenigspieler hineinversetzen und sagen, ja, aber Familien spielen das so und so. Das kann ich gar nicht beurteilen. Dazu bin ich einfach zu sehr irgendwie im Vielspielerdenken drin. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie jetzt eine einfache Familie das Spiel spielen wird. Das kann ich mir einfach gar nicht mehr vorstellen.
Ich bin da total drin in der Rolle, weil ich das oft mit normalen Familien halt neue Spiele spiele.
Ja, dann weißt du, was du in Zukunft zu tun hast. Du hast es ja auch zu Hause.
Ach, ich glaube, das kann Nina haben.
Aber 2 Euro.
Aber was sagt man da?
Danke.
Aber die Kette behalte ich.
Was? Da gibt es ja nur 1,50.
Die kannst du auch verticken. Gut, das soll es zum Halsband der Königin gewesen sein. Gehen wir mal weiter. Als nächstes haben wir ein Spiel, das dann in Essen 2003 schon vorgestellt wurde, ist tatsächlich dann aber ein bisschen später erschienen. Ich glaube, Anfang des Jahres 2004 ist es dann erschienen. Die Rede ist von Terra von Bruno Fadutti. Ein Kartenspiel und quasi das Weltverbessererspiel schlechthin.
Oh, das wäre doch was für uns, oder?
Ja, also original was für die Öko-Kinder Aborex-Fan-Edition, weil... Der Hintergrund zu dem Spiel ist halt ganz interessant. Also die Geschichte, wie das entstanden ist, es ist jetzt nicht ein Kartenspiel wie jedes normale andere, sondern es ist quasi, oder Bruno Fadutti wurde beauftragt von der UNESCO, eben für das, jetzt muss ich nochmal nachlesen, für das Barcelona Forum 2004 damals ein Spiel zu entwickeln, was sich halt eben auch mit diesem Thema weltweite Krisen und Entwicklungsländer und so das ganze Ding, was sich damit eben beschäftigt. Und daraus ist eben Terra entstanden, die Welt quasi, also ein Spiel, was Krisen auf der Welt betrifft. Und auch 1 Euro von dem Erlös oder jedes Spiel, das gekauft wurde, wurde 1 Euro an die Organisation Holos gespendet. Das war eine unabhängige Organisation, die sich so mit eben solchen Projekten beschäftigt hat. Also eine ganz schöne Idee, netter Gedanke. Auf jeden Fall. Also in der Beziehung auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Was das Spiel aber tatsächlich war, war ein relativ simples Kartenablegespiel, was nicht so die Tiefe hatte, zumal auch noch es eben wegen dem Thema noch halb kooperativ war, sage ich mal. Also eigentlich kooperatives Spiel, im Endeffekt hat aber doch wieder jeder für sich gespielt, weil es am Ende eben doch einen Sieger gab. Also das Spiel hat im Prinzip so funktioniert, es gab Karten mit drei verschiedenen Farben, das war, glaube ich, rot, grün, blau, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Und da waren, man hat Karten gezogen, dann wurden irgendwann Krisen aufgedeckt und man musste halt gleichfarbige Kartenreihe um dazu spielen, um einen gewissen Wert zu erreichen. Wenn man den Wert erreicht hat, konnte man die Krise abwenden und nichts ist passiert. Ansonsten hat sich die Krise irgendwie ausgewirkt und wenn irgendwann zu viele Krisen passiert sind, haben alle verloren. Ansonsten konnte man eben solche Krisen auch nachträglich noch bekämpfen. Und hat halt Siegpunkte dafür bekommen. Wer zuerst eine Karte, so genau weiß ich schon gar nicht mehr, wer zuerst eine Karte gespielt hat oder wer die höchste Karte gespielt hat, hat immer Siegpunkte dafür bekommen. Man konnte auch noch Karten für sich selber als Dreiersets so ausspielen, um auch noch Punkte zu bekommen. Auf jeden Fall war es, wie gesagt, ein simples, ich ziehe eine Karte, irgendwann müssen mal Karten abgelegt werden und ein gewisser Wert muss erreicht werden. Und am Ende hat irgendwer gewonnen oder auch nicht. Was noch ganz lustig war, muss ich hier gerade nochmal gucken. Ich habe hier nämlich noch die Regel zu Terra. Auf den Karten, die man so gesammelt hat, standen dann noch immer Möglichkeiten drauf, die man machen kann, um eben der Welt zu helfen. Da sind wir nämlich hier. Oh. Warte, ich guck mal gerade, wo ist denn das Deutsche hier? Ah, genau. Also grün, gelb und blau waren die Farben. Gleich habe ich es auch mal gefunden. Hier auf den Karten, zum Beispiel auf der grünen 1, Abfall in den Mülleimer werfen und sortieren, um die Lebensqualität zu verbessern. Das waren dann also Maßnahmen, die man treffen konnte. Rohstoffe sparen, um die Knappheit auf der Erde zu vermindern. Das war grün. Ich glaube, die haben sich sogar, die verschiedenen Farben waren sogar auf verschiedene Bereiche. Also grün war Umwelt. Und dann hier blau, die Ärmsten mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgen. Traditionelles Know-how berücksichtigen. Unterricht und Ausbildung für alle. Also solche Sachen standen da drauf. Alle Bürger andere, als Bürger andere Menschen und die Regeln der Gesellschaft respektieren, ja. Also pädagogisch wertvoll, man konnte sich gut fühlen, wenn man das jetzt gespielt hat, jetzt im Gegensatz zu einem Memoir vielleicht oder so, konnte man immer was für sein Gewissen tun, um mal eine Runde Terra zu spielen. Jetzt.
Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre vielleicht der Vorläufer von Pandemie gewesen, aber.
Vom Thema her vielleicht schon, vom Mechanismus nicht ganz.
Kartenspiel.
Und Mechanismus ist halt eben das Ding, weil oft kann es natürlich vorkommen, so das klassische Thema, ich denke spontan an Tintenherz von Kosmos, wo es ja auch war, alle spielen zusammen, dann im Endeffekt wieder doch nicht. Mhm. Wenn es natürlich so funktioniert, dass jeder doch an seinen eigenen Vorteil denkt und hauptsächlich Karten für sich behalten will und damit gewinnen will, wird man die Krisen nicht lösen können, weil keiner bereit ist, irgendwie mehr als die anderen dafür zu geben, dann werden alle verlieren. Das war halt wieder so eine Sache, das halt oft dafür gesorgt hat, dass das Spiel überhaupt nicht funktioniert. Kommt halt immer auf die Runde an. Und ja, hat sich deswegen auch nicht wirklich lang halten können oder blieb lang in Erinnerung, gibt's mittlerweile nicht mehr, ist out of print, ist auch nicht mehr auf der Seite drauf und ja.
Das Spiel wird halt eindeutig themenbezogen.
Genau, schöne Idee, aber jetzt spielerisch hat nicht so viel dahinter gesteckt. An dieser Stelle machen wir die erste Pause. Das passt nämlich thematisch jetzt ganz gut. Als nächstes kommt nämlich Zug um Zug dran. Und da haben wir die Chronologie mal so ein bisschen außer Acht gelassen und haben quasi über alle Zug um Zug-Spiele am Stück gequatscht. Und das hat so lange gedauert, dass das locker den zweiten Teil dieses Podcasts komplett einnehmen wird. Deswegen, ja, jetzt eine Pause und dann in ein paar Tagen geht's dann weiter mit Teil 2. Bis dahin, ja, alles Gute auch im Namen von Sebo und Nina und ciao, ciao.